Liebe Gemeinde, werte Gäste, es ist nicht nur Gottes große Liebe, die mir das Herz warm gemacht hat, sondern auch euer freundlicher, warmer Empfang hier. Dafür bin ich dankbar. Bei uns in Bonn hat der Osterkalender unseres Bundes eine starke Nachfrage erlebt. Ich denke, ihr habt ihn noch am Büchertisch. Euer Pastor hat darum vorgeschlagen, das heutige Thema aus diesem Kalender für die Predigt aufzugreifen. Osterleute lieben. Es geht also um die Liebe. Und dazu Johannes 21, Vers 15 bis 19. Wir befinden uns nach Ostern und Jesus erscheint den Jüngern am See Genezareth. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Sohn des Jonas. Ja, das wäre gut, wenn man es noch mitlesen kann. Nee, da muss eine Textlesung sein. Ist egal. Gut, lass weg. Liebst du mich mehr als diese? Er antwortete, ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm, weide meine Lämmer. Zum zweiten Mal fragt er ihn, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er antwortete ihm, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm, weide meine Schafe. Zum dritten Mal fragt er ihn, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Da wurde Petrus traurig, weil Jesus ihm zum dritten Mal gefragt hatte, hast du mich lieb? Und er gab ihm zur Antwort, Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte zu ihm, weide meine Schafe. Amen, Amen, das sage ich dir, als du noch jung warst, hast du dich selber gegürtet und konntest gehen, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und dich führen, wohin du nicht willst. Das sagte Jesus, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen würde. Nach diesen Worten sagt er zu ihm, folge mir nach. Eine ungewöhnliche Liebesgeschichte. Jesus hätte ja allen Grund, seinen untreuen Jünger seine Zuneigung zu entziehen. Dreimal hat Petrus Jesus hintereinander verleugnet. Erst dann kamen ihm die Tränen über sein Versagen. Immerhin. Und nun widmet er sich nicht etwa der Verbreitung der frohen Auferstehungsbotschaft, sondern verbringt seine Zeit mit Fischfang am See Genezareth. Aber Jesus hält an seiner Liebe zu Petrus fest. Unerwartet taucht er am Ufer des Sees auf und hilft seinen erfolglosen Jüngern wieder einmal zu einem großen Fischfang. Am Ufer hat er inzwischen schon Fisch gegrillt. Erste. Ja, Nummer eins. Okay. Wie feinfühlig leitet Jesus dann doch seine Seelsorge ein. Kommen wir bei unseren seelsorgerlichen oder missionarischen Bemühungen manchmal nicht zu schnell zur Sache. Jesus wärmt erst einmal seine Jünger auf. Er sucht sich zunächst einmal durch eine Einladung zum Essen vertraut zu machen. Also manchmal braucht unser Gesprächspartner zunächst unsere soziale Hilfe oder unser aufmerksames Ohr, um für das Evangelium offen zu werden. Eine 81-jährige Schwester berichtete einmal in unserer Bibelstunde: Vor ein paar Tagen sah ich einen jungen Mann mit hängendem Kopf in der Fußgängerzone in Wolfsburg sitzen. Vor ihm eine Pappschachtel mit Kleingeld. Ich wollte ihm kein Geld geben. Ich kaufte ihm stattdessen ein schönes Fischbrötchen. Er nahm es dankbar an. Dann bot ich ihm ein kleines Taschenbuch an. Darin berichten Christen, wie sie zu Jesus fanden. Der junge Mann wurde gesprächig. Ich gehe öfter zu den Baptisten in die Teestube. Die haben hier in der Fußgängerzone jetzt einen Wohnwagen für Drogenabhängige. Und unsere Schwester freute sich, dass sich einer positiv über die Baptisten äußerte, von dem sie es nicht erwartet hatte. Nach der Fischmahlzeit am Seeufer knöpft Jesus sich den Petrus vor. Nein, natürlich nicht so. Jesus eröffnet ein seelsorgliches Gespräch. Und wozu wiederholt Jesus die Frage nach der Liebe noch zweimal? Will er seinen Jünger wegen seiner dreimaligen Verleugnung zur Rede stellen? Nein, wir hören nicht den Vorwurf heraus: Warum hast du dich damals von mir distanziert, wo ich doch deine moralische Unterstützung so gut hätte brauchen können? Nein, Jesus will den Petrus nicht maßregeln, sondern aufbauen. Hätte Jesus dann nicht lieber die peinliche Szene im Hof des Hohen Priesters übergehen oder gar entschuldigen sollen? Hey, Petrus, alter Freund, schön, dass ich dich wiedersehe. Du hast dir wohl damals ein bisschen zu viel Angst einjagen lassen. Immerhin bist du mir ja bis in den Hof des hohen Priesters, in den Hof, in die Höhle des Löwen sozusagen, gefolgt. Und ich kann gut verstehen, dass du dich nicht auch noch verdächtig machen wolltest. Schreibt der Apostel Petrus nicht später in seinem ersten Brief, Kapitel 4, die Liebe deckt alle, die Liebe deckt auch der Sündenmenge? Ja, doch Gott deckt unsere Sünden, nachdem sie aufgedeckt worden sind. Unser dunkles Fehlverhalten löst sich erst auf, wenn es ans Licht gebracht wird. Und deshalb spricht Jesus den Petrus auf sein Versagen hin an. Er will ihn von seiner Gewissenslast befreien. Nicht durch Übergehung, sondern durch Vergebung. Wenn wir aber den Giftmüll unseres Lebens, wenn wir darüber nur Gras wachsen lassen wollen, dann bleibt er eine Belastung und hindert uns an einer gesunden Entfaltung unseres Lebens. Doch in welcher Weise spricht Jesus das peinliche Thema an? Er tut es nur indirekt, mit den drei Fragen und damit sehr feinfühlig und schonend. Und Petrus versteht, was gemeint ist. Bild 2. Und wie reagiert der Petrus? Traurig. Er fragt nicht etwa nach der dritten Frage, pikiert zurück: Wann hörst du bitte endlich auf, mich an mein Versagen zu erinnern? Petrus lässt sich das dreimalige Fragen gefallen und zeigt damit Reue. Danke. Ich finde es großartig, dass Jesus den Petrus nach seiner Liebe fragt, nicht um sie in Frage zu stellen, sondern um sie dreifach festzuzurren. Was man dreimal bekräftigt, Das hält ja auch besser. Ähnlich reagierte einmal der Chef des weltweit führenden Beratungsunternehmens IBM gegenüber einem Führungsmitglied, das bei einem riesigen Geschäft 10 Millionen Dollar verloren hatte. Der Abteilungsleiter schämte sich wohl und wollte seine Kündigung einreichen. John Watson, der Gründer von IBM, aber reagierte mit den Worten: Was fällt Ihnen ein? Wir haben gerade 10 Millionen in Ihre Weiterbildung investiert. Also statt seine Mitarbeiter wegen eines Versagens zu maßregeln, baut Jesus den Petrus auf. Jesus kann es sich leisten, sein Reich mit Versagern zu bauen, denn er stellt sich als die entscheidende Eins vor die Nullen. Jesus investiert in Petrus unbeschreibliche Liebe und weckt damit in Petrus eine brennende Gegenliebe. Wie steht es mit unserer Liebe zu Jesus? Ist unsere Beziehung zu Jesus nicht viel zu verkopft? Was lässt uns mit Jesus gehen? Die Überlegung, dass wir ohne ihn nicht in den Himmel kommen? Oder dass uns das Neue Testament oder glaubwürdige Christen davon überzeugen, dass wir durch Jesus eine bessere Lebensqualität gewinnen? Und Trost und so weiter. Also Liebe hat mehr mit Herz zu tun als mit Kopf. Mehr mit Ergriffensein als mit gedanklichen Überlegungen. Schätze ich Jesus nur oder liebe ich ihn von Herzen? Vielleicht geht es euch bei dieser so persönlichen Frage so wie mir. Ich bin mir da so etwas unsicher. Ich zweifle an mir selbst, ob ich mich wirklich ganz auf Jesus einlassen will. Und bei diesen Fragen hilft mir ein Gedicht, das der evangelische Pfarrer Dietrich Bonhoeffer im Gefängnis geschrieben hat. Ein Jahr vor seiner Hinrichtung. Da ringt er mit der Frage, ob und wie er sein Glaubensbekenntnis durchhalten könne. Er fragte sich: Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich träte aus meiner Zelle gelassen und heiter und fest wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selber von mir weiß? Unruhig, sehnsüchtig, krank, wie ein Vogel im Käfig. Und Bonhoeffer schließt dieses Gedicht mit den bedeutungsvollen Worten: Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin, du kennst mich, dein bin ich, oh Gott. Und so vertraut auch Petrus darauf, dass Jesus ihn kennt und bei ihm den glimmenden Docht zur hellen Flamme schüren wird. Also er muss nicht mehr auf seine schwache Liebe bauen. Er darf nun auf die Liebe Jesu zu ihm bauen. Unser Osterkalender hat zu Recht den Untertitel Zwei Liebende. Es geht also nicht nur um die Liebe des Petrus, dementsprechend um unsere Liebe. Es geht vor allem um die Liebe Jesu zu Petrus und dementsprechend um die Liebe Jesu zu uns. Vielleicht meinen wir ja, wir müssten noch mehr Liebe und Treue zu Jesus aufbringen. Doch Jesus lehrte uns am Beispiel des Petrus, dass wir Jesus nur in dem Maße lieben können, wie wir die Liebe Jesu zu uns und auf uns haben einwirken lassen. Und das ist gar nicht so einfach. Man sollte meinen, jeder Mensch wäre für Liebe empfänglich. Doch warum hat sich Petrus zunächst gegen die Fußwaschung gewehrt, gegen diese Liebe? Da ging ihm doch der demütige Liebesdienst Jesu offensichtlich zu weit. Er fühlte sich vielleicht auch überfordert, so viel Gegenliebe und Demut zu erwidern. Doch nun erkennt Petrus, dass er sich zunächst einmal mit der Liebe Jesu beschenken lassen muss, ehe er zu ähnlicher Liebe fähig wird. Erst musste Jesus sein Leben für Petrus am Kreuz hingeben, ehe Petrus dann sein Leben für Jesus geben konnte. Und darum ist es mir so wichtig, dass wir uns nach der Liebe Jesu ausstrecken oder sie aufnehmen. Aber wie? Liebe hat nicht nur mit Gefühl zu tun, sondern vor allem mit Beziehung. Und mir sind zwei Wege wichtig geworden, mir persönlich, um mit Jesus vertrauter zu werden. Der eine Weg ist der Weg nach innen. Und der andere führt nach außen. Der eine ist kontemplativ, meditativ, besinnlich. Der andere evangelistisch. Zum Ersten, nehmen wir uns genug Zeit für Gott. Nur an einer stillen Stelle legt Gott seinen Anker an. Niemand wagt sich ja mit einem halben Liter Benzin auf die Autobahn. Wir müssen erst auftanken, ehe wir für Gott unterwegs sein können. Unsere persönliche Zeit mit Gott werden wir nicht nur nutzen, um unsere Sorgen und Bitten vorzutragen. Wir werden uns viel Zeit zum Hinhören gönnen. Der Mystiker Gerhard Terstegen hat seine innere Haltung in seiner Gebetszeit in einem wunderbaren Bild zum Ausdruck gebracht. Es ist das erste Lied in unserem Liederbuch. Wie die zarten Blumen will ich sich entfalten und der Sonne stille halten. Lass mich so still und froh deine Strahlen fassen und dich wirken lassen. Solche Anbetungslieder schließen uns gesungen oder gelesen auch für die Gegenwart Gottes und die Liebe Jesu auf. Also wichtig ist für uns, dass wir uns von Jesus anstecken lassen und ein brennendes Herz bekommen. Und nach der inneren Sammlung, danke, und Erweckung können wir uns dann senden lassen. Petrus wird berufen zum Menschenfischer und zum Gemeindehirten. Neben meinem geliebten Pastorendienst engagiere ich mich bis heute mit Menschen im Zug oder auf der Parkbank über Jesus ein Gespräch anzuknüpfen. Und kürzlich schulte uns ein Amerikaner von OM, Operation Mobilisation, wie wir auf Spaziergänger am Rhein zugehen können. Und ich bin froh, dass wir inzwischen mit einer Handvoll Gemeindegliedern Fortsetzung machen. Es kostet uns jedes Mal Überwindung und Mut. Doch machten wir nicht nur die Erfahrung, dass sich Spaziergänger im Allgemeinen aufgeschlossen zeigen. Die größere Erfahrung ist, dass wir die Führung Gottes bei solchen Einsätzen intensiver erleben als sonst. Also sprich die Beziehung zu Jesus. Gott lässt uns sein Mitwirken spüren. Bei diesem Einsatz habe ich eine gute Einstiegsfrage dazugelernt. Da sage ich zum Beispiel, wissen Sie, kürzlich ist mir eine Frage gestellt worden. Sie lautet, wenn Sie bei Gott einen Wunsch frei hätten, was würden Sie sich wünschen? Wenn Sie bei Gott einen Wunsch frei hätten, was würden Sie sich wünschen? Ja, und danach stelle ich diese Frage auch eben dem Spaziergänger. Und dieser gute Mann aus Amerika, der hat uns erklärt, dass diese Fragestellung sich bewährt, weil sie nicht darauf zielt, welche Gottesvorstellung jemand hat, sondern die zielt auf das Herz. Da ist man gleich beim Herzen. Wir vermeiden mit solch einer Fragestellung so eine Diskussion, naja, und die Zweifel und warum lässt Gott die Kriege zu und hin und her. Sondern das ist eine Frage, die geht ans Herz. So, zweitens, wenn der Angesprochene dann einen persönlichen Wunsch äußert, oder meinetwegen auch nur im Stillen für sich, egal, dann fragen wir, darf ich darf ich kurz für dieses Anliegen beten? Und es ist erstaunlich, wie viele Leute sich unser Segensgebet gefallen lassen. Und im Stillen rechnen wir natürlich damit, dass Gott auf dieses Anliegen des Menschen natürlich auf seine Weise dann auch reagiert, sodass der merkt, ich kann mit Gott rechnen. Aber das haben wir nicht mehr in der Hand, das legen wir in Gottes Hand. Bei seiner Berufung zum Gemeindehirten bekommt Petrus dann noch eine wichtige Dienstanweisung. Als Führungsperson soll er sich führen lassen. Unsere Welt braucht von Gott geführte Führer. Jesus weiß, wie leicht führende Persönlichkeiten ihre eigenen Vorstellungen durchzusetzen versucht sind. Aber Jesus hat vorgelebt, wie es auch anders herumgehen kann. Er, der stets den besten Durchblick hatte, richtete sich nach dem Willen seines himmlischen Vaters. Und das freiwillig, aus Liebe. Und dieses Verhalten gibt Jesus nun eben auch an Petrus weiter. Vielleicht haben wir schon öfter um die Führung Gottes gebetet. Gott möge uns, wenn wir noch jung waren, den rechten Ehepartner zuführen. Gott möge uns aus einer Notlage herausführen. Gott möge uns ein Examen bestehen lassen und so weiter. Rechnen wir auch damit, dass Gott uns manchmal gegen unsere Pläne und Vorstellungen und gegen unser Wohlbefinden führen will? Gott mutet dem Petrus letztlich den Märtyrertod zu. Wie wird sich Petrus dazu stellen? Jesus sagt voraus, dass sich Petrus diesmal über seine Todesängste hinwegsetzen wird und sich ganz freiwillig aus Liebe zu Jesus ausstrecken und fesseln lassen wird. Der Überlieferung nach hat sich Petrus unter dem Kaiser Nero mit dem Kopf nach unten kreuzigen lassen, um sich Jesus nicht gleichzustellen. Ja, das war, zeigst du nochmal ein bisschen länger zurück? Ja, also das habe ich im Internet entdeckt, eine Goldmünze mit dieser Szene aus dem Vatikan. Petrus am Kreuz nach unten. Danke. Hermann Lange schrieb kurz vor seiner Hinrichtung am 10.01.1943 an seine Eltern folgenden Abschiedsbrief. Wenn ihr diesen Brief in Händen habt, bin ich nicht mehr unter den Lebenden. Für mich ist mit dem heutigen Tag alles Leid vorbei. Heute kommt die große Stunde meines Lebens. Jetzt wird für mich der Glaube übergehen ins Schauen, die Hoffnung in Besitz. Und für immer werde ich Anteil haben an dem, der die Liebe ist. Heute ist die Heimkehr ins Vaterhaus. Und da sollte ich nicht voller Spannung sein. Auf Wiedersehen oben beim Vater des Lichts. Nun, wir haben hierzulande keinen Märtyrertod zu fürchten. Und doch haben auch wir mit der Frage zu kämpfen, will ich mich bei meinen Unternehmungen und Planungen stören lassen, um einer Führung Gottes zu folgen? Will ich auch Unangenehmes, Furchteinflößendes in Kauf nehmen, wenn Gott mir eine Wegweisung gibt? Ich lese zurzeit die Biografie des ehemaligen muslimischen Palästinensers Tassada. Hat jemand das Buch gelesen? Ich kämpfte für Arafat. Mit unbändigem Hass kämpfte er als Heckenschütze für Arafat gegen Israelis und, das war mir neu, Jordanier. Heute lebt er in Jericho und leistet Versöhnungsarbeit. Ein spannendes Buch. In den USA hat Gott ihn vom Paulus zum Saulus verwandelt. Und nun zum Thema führen, wohin du nicht willst. Als Tassara sich als Christ bekennt, will seine muslimische Familie im Emirat Katar nichts mehr mit ihm zu tun haben, ja droht ihm mit dem Tod. Manche iranischen Geschwister hier unter euch kennen solche Situationen wahrscheinlich. Jahre später kommt ihm der Gedanke, ich muss meine Familie treffen. Er ruft seinen älteren Bruder an, du, ich komme zu euch. Der reagiert pikiert. Weißt du nicht mehr, dass ich dich töten will? Doch Tassada teilt ihm seine Ankunftszeit mit. Draußen vor dem Flughafen erwarten ihn sein älterer Bruder und 4 weitere Familienmitglieder. Tassada entdeckt in der Tasche seines Bruders eine Pistole. Und er weiß, dass die anderen 4 als Zeugen mitgebracht worden sind. Wenn sein Bruder ihn aufgrund seines Übertritts zum christlichen Glauben tötet, wird er dank der Zeugen straffrei ausgehen. Tassada geht auf seinen älteren Bruder zu, küsst ihn rechts auf den Hals und mit dieser Handlung signalisiert er Unterordnung. Daraufhin gibt sich sein Bruder versöhnlich. Und etwas später wird er von seinem Vater zur Rede gestellt. Der war immer auch recht gut zu ihm. Und mutig antwortet er, ich kehre nicht zum Islam zurück. Ihr könnt mich töten. Dann ist eure Familienehre gerettet. Denn darum geht es ja immer bei dem Töten. Die Familienehre. Und ich behalte meinen Glauben. Und wir gewinnen beide. Was mir an Tassada imponiert ist, dass er sich trotz eigener Bedenken, die er sicherlich hatte, und Ängste auf die Führung Gottes eingelassen hat. Osterleute lieben, indem sie der inneren Führung durch den auferstandenen Herrn vertrauen. Amen. Ich habe eine Zusammenfassung, noch ein paar Sätze und da sind sie. Ich lese sie einmal und dann können wir so etwa 1 bis 2 Minuten lang uns eine Sache raussuchen, die uns wichtig geworden ist vielleicht, die wir mitnehmen können in die nächste Woche. Und anschließend lade ich zu einer kurzen Gebetsgemeinschaft ein. Also Osterleute lieben ihre Mitmenschen ganzheitlich. Eine gute Mahlzeit kann für die Seelsorge aufschließen. Osterleute erfahren die Liebe Jesu dadurch, dass Jesus ihr schuldhaftes Verhalten schonend bereinigt. Osterleute bekommen trotz ihres Versagens von Jesus verantwortungsvolle Aufgaben. Osterleute tanken in ihrer Gebetszeit bei Jesus auf wie Blüten im Sonnenlicht. Osterleute erfahren die Liebe Jesu und seine kraftvolle Mitwirkung, wenn sie ihre Mitmenschen mit dem Evangelium kontaktieren. Osterleute lassen sich vertrauensvoll auch gegen eigenes Wunschdenken auf die Führung Jesu ein. Amen.